Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Jürgen Trittin.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf Ihren Schultern stehen wir. Man darf Antidemokraten keine Macht übertragen, nie wieder. Danke, dass ich in diesem Geiste 25 Jahre in diesem Haus arbeiten durfte.
Lieber Jürgen Trittin, das war heute Ihre letzte Rede hier in diesem Hause. Sie haben dem Deutschen Bundestag 25 Jahre angehört. Und dafür möchte ich Ihnen sowohl persönlich, aber auch im Namen dieses Hauses ganz herzlich bedanken. Und ich wünsche Ihnen für die Zeit nach der Politik alles Gute. Sie haben vor zu reisen, aber auch Musik zu hören. Auch das ist mir sehr sympathisch. Und die ein oder anderen, um wieder runterzufahren und normales menschliches Miteinander zu leben, denen wird das, glaube ich, auch gut tun, The Clash oder Talking Heads zu hören. Das ist, glaube ich, Ihr Ziel, Herr Trittin. Alles Gute für Sie. Vielen Dank.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Vom Wachsaal in die Gemeinde. 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Willkommen zur letzten Episode in diesem Jahr. Wir schreiben noch das Jahr 2023. In vielen Jahresrückblicken in allen möglichen Medien werdet oder habt ihr bereits erfahren können, was so alles in diesem Jahr sich ereignet hat. Da war wenig Erfreuliches dabei, habe ich das Gefühl, und es hat den Eindruck, dass wir alle in eine andere, rauere Realität angekommen sind. Unser Land und mittendrin wir Bürgerinnen und Bürger sind aus einem Dorn-Merkel-Schlaf erwacht. Peu à peu haben wir uns die Augen gerieben und es hat unseren Blick direkt auf die brutale globale Abhängigkeit gelenkt und das in ökonomischer und ökologischer Hinsicht. Unser Festhalten und nahezu unerschütterter Glaube an geopolitische Sicherheit und daran, dass mit dem Klimawandel schon irgendwie wir hinkriegen, mehr oder weniger, hat uns alle oder fast alle jahrzehntelang blind und taub sein lassen. Was haben wir da bloß mal wieder angerichtet? Und es scheint noch schlimmer zu kommen. Hören wir uns die immer lauter werdenden Reden selbsternannter Masters of War an. Das Wort Frieden klingt immer mehr wie eine Bedrohung, wie eine Missachtung derjenigen, die behaupten, Krieg sei jetzt das Mittel der Wahl, Frieden zu schaffen. Sozusagen, Krieg ist der neue Frieden. Nun will ich nicht den Anschein erwecken, ich weiß, wie wir unsere Welt denn wieder zum Besseren wenden können. Nein, wirklich nicht. Wie auch. Wohl aber werde ich fragen und zweifeln dürfen und mich für den Vielklang der Polyphonie der Meinungen und Vorschläge einsetzen. Denn ich bin überzeugt, dass uns in dauerhaften und vielfältigen Krisen und Bedrohungen nur eine dialektische Betrachtung, eine systemische Herangehensweise zu Erkenntnissen bringt, die Erfolg haben können, friedlich miteinander zu leben. Ihr könnt sagen, ich wäre ein Träumer. Imagine a dreamer. Ja, heute ist wieder Bernd und ich zu einem realen Treffen zusammengekommen. Ja, und auch wir werden uns so etwas über das vergangene oder fast vergangene Jahr 2023 beugen. Wir versuchen da nochmal so ein paar andere Aspekte reinzubringen, obwohl das fällt auch nicht ganz leicht, das werdet ihr hören. Ich habe das ja hier in dem Text, den ich da heute hier spreche, auch so diese, man nennt das ja so diese geopolitischen Verschiebungen. Ne? Aber das ist ja nur so ein scheiß politischer Ausdruck für, wo du ja hinguckst, ist ja, was bedeutet das denn tatsächlich auch im Alltag? Oder diese Sicherheiten, die weg sind, oder die vermeintlichen Sicherheiten. Ich finde, das fing so ein bisschen an mit, dass auf einmal so rauskam, ich sag mal so nach diesem langjährigen Dorn-Merkel-Schlaf da, dass welche Abhängigkeiten wir da hatten oder eingegangen sind, und ich will jetzt auch gar nicht Schuld zuweisen, aber dass
brach ja das erste Mal so raus, jetzt auf einmal diese ganzen Gas, ich muss gestehen, ich habe mir auch nie genau überlegt, wie wird unser Strom gemacht. Und dass der eben mit Gas aus Russland...
Mein Strom kam immer aus der Ruhrtalsperre, ja, aber gut.
Ja, meiner auch schon seit vielen Jahren. Aber trotzdem, dass das ja davon auch unsere Wirtschaft schön profitiert hat. Mhm. Aber das sind ja alles so Sachen, das bricht so auf. Ne? Und ja. Da kommt jetzt ein Konflikt zum anderen, der aber einfach nur immer so mehr deutlich macht, wie du sagst, wie sich das verändert im Moment. Wer weiß schon, in welche Richtung. Ne? Aber dass das ja in der Alltagsauswirkung oder auf jeden Fall eine Alltagsauswirkung haben wird, ne? Das jetzt für unsere Kinder oder noch für uns ist, im Moment, finde ich, ist man so in der Phase, so zu jammern und zu leiden, dass so ein paar Entbehrungen vielleicht auf uns zukommen. Aber die Angst soll dann nicht überwältigen, dass es jetzt demnächst dann noch größere Auseinandersetzung, dann hat das doch irgendwie auch zur Folge, dass wir uns einfach überlegen müssen, das ist ja nicht gerecht, was an Allianzen über Jahrzehnte bestanden hat. Da haben ja auch Leute drunter gelitten. Du bist ja schnell in der Ecke, wenn du auch für Leute, die vielleicht nicht von in den letzten Jahrzehnten profitiert haben, von dieser geopolitischen sicheren Lage, dass die auch Ansprüche erheben. Ne? Auch zu Recht.
Ja, sicher zu Recht, klar. Naja, was du eben sagtest, mit Einschränkungen sich zu beschäftigen oder Einschränkungen hinzunehmen, haben wir ja nicht gekannt. Habe ich mich jemals eingeschränkt in meinem Leben mit irgendwas, also jetzt schon gar nicht mit so großen Dingen, der Strom kommt aus der Steckdose und das Gas aus der Düse und wenn ich auf den Knopf drücke, geht das Licht an, beziehungsweise der Plattenspieler. Und wenn ich, ja, also Einschränkung jetzt, das betrifft natürlich alle, dass man sagen muss, okay, soll man mal Strom sparen, kann man das? Das geht, ist ja alles möglich. Also vielleicht muss man sich ein bisschen auch darauf einstellen, dass nicht immer alles gleich auf Knopfdruck funktioniert und im Übermaße vorhanden ist.
Hast du eine Ahnung, welche Auswirkungen das kulturell hat? Also wenn man jetzt zum Beispiel an diesem Russlandkrieg da gegen die Ukraine, ja, immer mehr von Verboten für, was ich, russische Musiker und solche Sachen hörte, wo es ja verschiedene Seiten für gibt, die einen sagen, das können wir auf keinen Fall machen, aber es geschieht ja auch. Und das ist für mich nur so ein Teil, ich habe ja da nicht so den Einblick, aber ich kann mir vorstellen, dass so Verschiebungen, die da ja eine Weile brauchen, bis sie wieder sicher sind, auch solche Auswirkungen.
Ja, ich glaube, was im Moment sich vollzieht auf verschiedensten Ebenen, ist im Gegensatz zu früher immer mehr, eine immer stärkere Vereinzelung. Also sowohl was auf dem gesamten kulturellen Sektor, dass lauter Leute alle sich so ihre kleinen einzelnen Nischen zusammensuchen, in denen sie sich wohlfühlen und so ein bisschen das große Ganze Gemeinsame da verloren geht. Also jetzt will ich jetzt gar nicht von Gendern anfangen und so. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass jeder versucht, so eine Vereinzelung stattfindet und die dazu führt, dass man sagt, also die anderen wollen mir alle was und dass da wenig Kommunikation stattfindet, was gerade, wenn man jetzt sagt, was lassen wir russische Künstler auftreten, ja oder nein, wie weit ist Kunst politisch? Natürlich ist Kunst politisch, aber man muss sich eben auch damit auseinandersetzen, man muss auch in der Lage sein, andere Meinungen zu verkraften, ich will gar nicht sagen tolerieren, aber verkraften zumindest oder zuzulassen, solange sie niemanden einschränken oder gefährden, bedrohen oder wie auch immer. Also von euch, ich denke, da tut sie schon auch gerade auf kulturell, auf allen Ebenen, auf allen gesellschaftlichen Ebenen vollziehen sich im Moment Veränderungen, die schwer einschätzbar sind, wo das hinführt zumindest.
Was ich mich manchmal frage, ist nur, ist sozusagen, sind die Kriege oder ist der Krieg dann die Folge? Oder ist sozusagen, so wie du sagst, als ein Beispiel, so Vereinzelungen oder Einzelinteressen, sage ich jetzt auch mal, vielleicht, die sich daraus bilden und verfolgt werden, nur eher eine Folge dann auch von solchen kriegerischen Sachen. Ich meine, ich weiß, das ist natürlich eine rhetorische Frage, weil natürlich kann man das nicht so voneinander trennen, aber weil diese so Partikularinteressen, sage ich mal, auch gerade im Kulturellen, oder die waren ja auch vor Ukraine oder vor dem Putin-Krieg da schon.
Ja, ja, also ich glaube auch, dass diese Gewalt, die Möglichkeit oder die Option, eine gewalttätige Auseinandersetzung vom Zaun zu brechen, auch ein Ausdruck dessen ist, dass sich gesellschaftliche Strukturen als Schwäche herausstellen, bestimmte gesellschaftliche Strukturen oder meinetwegen auch nur als Schwäche verstanden werden, in die dann derjenige mit seinen massiven eigenen Interessen reingeht.
Ich meine, so was ganz Profanes, es gab ja früher dann schon mal, früher ist gut, bei bestimmten großen, schlimmen Ereignissen, und wir reden, wenn wir hier von kriegerischen Auseinandersetzungen reden, meinen wir ja das, was jetzt hier in Europa stattfindet oder in Israel. Aber dass es in Afrika oder afrikanische Länder gibt, wo seit langem
Krieg. Ja, das meine ich ja eben. Also da verschichten sich ja die Interessen und die Bündnisse komplett um. Also wenn man jetzt Mali annimmt, also diese ganzen Geschichten, diese ganzen Länder, wo jetzt die Franzosen rausgehen, wir gehen da raus, die stehen ja dann nicht solo postkolonial als fest strukturierte oder organisierte neue Staatsformen da oder eigene Staatsformen da, sondern die suchen sich ja neue Partner ökonomischer und gesellschaftlicher Natur und schließen sich zum Teil ja auch zusammen. Da. Und da, denke ich, wird auch Indien und China immer wichtiger, für die, auch mit denen, weil die halt auch, ist vielleicht ein bisschen banal, nicht den kolonialen Rucksack mit sich rumschleppen.
Ja, was ich eben dachte, war, das ist sowas ganz Profanes natürlich auch. Früher bei großen, schlimmen Ereignissen, dann gab es irgendwie ein großes Konzert weltweit zugunsten von XY. Ne? Ja. Und das war, ich meine, bis hin zu einem, was ich, zu dem großen Arschuh-Konzert hier damals in Köln. Das sind natürlich so Ereignisse, wo du dann plötzlich, ich kam drauf, weil du sagst, so diese einzelnen Interessen ist vielleicht ein Trend oder ist eine Entwicklung, dass die ja auch fehlen, diese großen Ereignisse, die ja dann oft auch was Verbindendes, ja, Solidarisches, wenn man so will, auch haben oder auslösen. Ne? Aber da ist ja so weit und breit irgendwie nichts in Sicht.
Das meinte ich ja eben. Das wird immer weniger und es tritt nichts an die Stelle dessen. Und wenn man jetzt gemein ist, sagte neulich jemand, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht.
Ja, aber mich erinnert das, also ich meine, es ist ja immer sehr, sehr kurz gegriffen und finde ich, sollte man auf keinen Fall überstrapazieren und vielleicht auch gar nicht glauben, dass man so von Einzelkrisen oder Krisen einzelner Menschen oder einzelner Familien dann auf Krisen in Gesellschaft oder in der Welt da überwechselt oder das vergleicht. Aber es gibt ja tatsächlich in so großen Krisen, in denen man jetzt so therapeutisch auch mit ganzen Familien oder Freunden, so Systemen halt zusammenarbeitet, gibt es so Phasen, wo eben alles erstmal unsicher ist. Weil das Alte geht nicht mehr, alle merken irgendwie, nee, das alte Verhalten funktioniert auf keinen Fall. Neues haben wir aber noch nicht. Ne? Und das gibt so eine Phase, wo ganz viele Leute vom Boot springen, weil sie das nicht aushalten, inklusive der Therapeuten. Weil die das am allerwenigsten aushalten, wenn sie keine Lösung präsentieren können. Ne? Aber das erinnert mich manchmal jetzt so daran, dass ganz viele schnell gucken, ihre Freunde oder ihre Vorstellungen noch Raum zu geben, wo irgendwie was ganz Unbekanntes kommt. Ne? Aber das ist so was, eine Analogie, die mir da auch immer wieder so bei Weltkrisen so gerne einfällt. Ne?
Aber so auf meinen Alltag bezogen, der bewegt sich in größtmöglicher Banalität, wie schon immer. Und das ist auch ganz angenehm.
Wo der große Teil dieser Boomer hier und wer auch immer, die wissen das nicht. Und wir reden natürlich auf einem ganz, ganz sicheren Terrain, ne? Über so schwierige Sachen. Naja, war jetzt ja auch nur der Versuch, zum Jahresende nochmal ja, so ein bisschen an Resümee zu ziehen. Vielleicht mal das Verrückte ist ja, dass wir, selbst wenn jetzt unser Land hier, wie heißt das, ertüchtigt werden soll, als Armee besser zu funktionieren, dann geht man ja nicht mehr von der Verteidigung, sondern von möglicherweise vom Angriff aus. Unsere Jahrgänge nicht mehr drunter leihen, also außer wenn es denn, aber jedenfalls nicht, wir werden nicht in den Krieg ziehen. Wollen wir so schwarz malen?
Nee, wir wollen ja zuversichtlich bleiben, das sage ich ja auch in meinem musikalischen Beitrag. Zuversicht.
Dann in dem Sinne, ne?
In dem Sinne. Allen, schöne Feiertage.
Friedlich traue ich mich schon gar nicht mehr zu sagen. Hat man früher, habe ich früher gerne gesagt.
Ja, man könnte ja sagen, bleibt friedlich. Also Peace hat man früher auch gesagt. Sage ich auch heute noch.
Erzählt Peace. Ihr nicht, wie wir da wir machen, aber
ja, das Peace-Zeichen.
Genau. Okay. Jo, bis dann.
Ciao.
Ciao.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Wir werden 70, jedenfalls der Podcast. Ein respektables Alter, aber was heißt das schon? I'm younger than that now, wie Bob Dylan sagt. Das Jahr geht zu Ende und es häufen sich die Rückblicke auf das Vergangene in Politik und Kultur. So veröffentlichte das Uncut Magazine kürzlich eine fette Sonderausgabe zum Thema Greatest Albums of the 70s. Okay, die 70er liegen schon eine Zeit lang zurück, aber sie waren für die Rockmusik ein wichtiges Jahrzehnt. Die Rockmusik wurde sozusagen erwachsen und ging in den popkulturellen Wertekatalog ein. Was als Revolte oder Rebellion begonnen hatte, wurde allmählich achtbar, respektiert und zu etwas Alltäglichem. So wie ihre Schöpfer und natürlich auch wie wir, die Konsumenten oder Fans, ganz wie man will. Gut, also die wichtigsten Alben der 70er. Die Bretter kennen wir alle, haben wir bis zum Abwinken gehört und haben sie im Regal stehen oder in der Cloud gespeichert, beziehungsweise rufen sie auf Streamingdiensten ab. Laut der Auflistung von Uncut wird die Nummer 1 belegt von der Band Television mit dem Album Marquee Moon, erschienen 1977. Zum Höhepunkt des Punkbooms wurde Television auch dem Punk zugeordnet, weil sie ihre ersten Auftritte im CBGBs, Max's, Old Waldorf und ähnlichen Clubs hatten. Die Musik hat allerdings außer ihrer Unangepasstheit nichts mit Punkrock zu tun. Klar, die Besetzung ist die einer klassischen Rockband, zwei Gitarren, Bass und Drums. Einflüsse aus dem Jazz eines John Coltranes oder dem Johann Sebastian Bachs meint man zu hören. Immer wieder verfolgt mich dieser Bach. Jedenfalls ist Televisions Musik weit weg von den Blues-Einflüssen, die die Basis des Rock bildeten. Marquee Moon verkaufte sich damals nicht besonders und nach dem Folgealbum Adventure war erstmal Schluss bis 1992. Da erschien von Television noch ein gleichnamiges Album und das war es dann endgültig. Bandgründer und Gitarrist Tom Verlaine veröffentlichte einige Soloalben, schrieb Filmmusiken, tourte mit Patti Smith und spielte auf einigen ihrer Alben mit. Immer mal wieder kam es auch zu Gigs mit Television und Verlaine streute gelegentlich die Information aus, ein neues Television-Album sei so gut wie fertig. Aber es kam nie dazu. Im Januar dieses Jahres ist Tom Verlaine im Alter von 73 Jahren gestorben. Vom Album Marquee Moon hören wir Venus. So viel zum tollsten Album der 70er. Bald ist Weihnachten und der Markt wird mit musikaffinen Geschenkmöglichkeiten überschwemmt. Darunter exquisite Objekte von, mit und über Bob Dylan. In den Bootleg-Series erscheinen die vollständigen Budokan-Konzerte. Unbedingt anhörenswert. Dann gibt es eine neue Lou Reed-Biografie, von der es in der Kritik heißt, auch wenn man schon Regale voller Bücher über Lou Reed und Velvet Underground hat, braucht man diese Biografie. Bin gespannt, spricht mich genau an. Über Bob Dylan gibt es zwei Bücher, soweit ich weiß. Ein Bildband über die Jahre 1964 und 65 und das biografische Werk Mixing Up the Medicine. Natürlich wird der Markt auch wieder mit Weihnachtssongs überflutet. Das schreckliche Gejaule mit dem Titel Last Christmas von Wham wird sicher auch auf allen ebenso schrecklichen Weihnachtsmärkten ertönen und gehört mit Bing Crosbys White Christmas zu den erfolgreichsten Weihnachtssongs aller Zeiten. Da kürzlich Shane McGowan gestorben ist, muss er natürlich auch erwähnt werden. Erste kleine Erfolge hatte er mit der Band Nipple Erectors, deren Namen er wegen der Vulgarität dann zu The Nips verkürzte. Aber der große Erfolg brachte die Band The Pogues, die zunächst Poke Mahone hieß, was auf Gälisch ungefähr so viel bedeutet wie Leck mich am Arsch. Daher wurde auch dieser Name verkürzt und es blieb The Pogues. Mit den Pogues schaffte es McGowan, irische Folklore mit Punkrock zu verschmelzen und erntete riesigen Erfolg. Der überaus begabte Songwriter McGowan zerbrach allerdings im Laufe seiner Karriere an den Drogen, die er zeitlebens konsumierte. Über seine Kindheit sagte er einmal, es sei so gewesen, als sei er in einem Pub aufgewachsen. Alkohol wurde schon als Kind von ihm konsumiert. Später kamen dann weitere Drogen hinzu. Wer mehr über Shane McGowan erfahren will, sollte sich den Film Shane von Julian Temple ansehen. Einer von McGowans größten Erfolgen ist der Song Fairy Tale of New York, den er zusammen mit der ebenfalls schon verstorbenen wunderbaren Künstlerin Kirsty MacColl aufgenommen hat. In dem Song geht es um einen Mann, der am Heiligabend in der Ausnüchterungszelle eines Polizeireviers über eine gescheiterte Beziehung nachsinnt oder nachsingt. Also eine Situation, wie wir sie so oder so ähnlich alle schon einmal erlebt haben. Aber mit so viel Elend und Schmerz möchte ich mich nicht verabschieden. Ich habe mich wieder für einen Weihnachtssong von Bob Dylan entschieden. A Merry Little Christmas. Einige werden ihn schrecklich oder schön schrecklich finden. Für mich ist er schrecklich schön. Das war's für heute. Bleiben wir gelassen und zuversichtlich. Allen eine gute Zeit bis nach der Pause. Peace.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together if the fates allow. Until then we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now.
Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay.
Ganz in diesem Sinne möchte ich dieses Jahr beschließen. An alle treuen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Und zwar die einen des psychiatrischen und die anderen des musikalischen Teils wegen. Und für die, die tatsächlich beides zusammenhören, gilt unser Dank, unserem Podcast immer mal wieder Aufmerksamkeit zu schenken. Wir wissen das sehr zu schätzen. Ich wünsche allen nachträgliche Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr, dann das Jahr 2024. Ich habe übrigens in dem Blog bei Podigy, also da, wo dieser Podcast gehostet ist, eine umfangreiche PDF-Datei eingestellt. Dort könnt ihr alle bisherigen Episoden und deren Inhalt in Kurzform nachlesen und mit dem jeweiligen Link direkt zu der entsprechenden Episode gelangen. Vielleicht regt das an, in die eine oder andere Episode direkt oder erneut hineinzuhören. Viel Spaß dabei, auf jeden. Wir hören uns wieder am 12. Januar 2024. Bis dahin.